Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Stellt euch einen Sportwagen vor. Einen roten vielleicht, der ganz flach und windschnittig auf der Straße liegt und nur auf ein bisschen Druck eurer Fußspitze wartet, um dann ganz mühelos loszubrettern. Habt ihr das Bild vor Augen? Oder stellt euch eine Tafel Schokolade vor in einem ganz satten Braunton, der einen vollen, süßen, schmelzenden Schokogenuss verspricht. Jetzt muss ich erstmal auskauen, weil sonst kann ich nicht weiterreden. So, jetzt ist bei euch gerade das Belohnungszentrum im Gehirn angesprungen. Bei den meisten von euch jedenfalls, bei denen, die eben genau solche Schlitten oder Schokolade mögen. Dank Dopamin spürt ihr jetzt, das will ich haben. Und das funktioniert bei Autos und Süßem genauso wie bei Alkohol und härteren Drogen oder auch hübschen Körpern. Also, ich fasse mal grob zusammen. Wenn ihr denkt, dass ihr als Konsumenten frei entscheidet, dann liegt ihr ganz einfach falsch. Ob ihr zum Beispiel einen Bio-Apfel in den Einkaufsbeutel packt oder einen herkömmlichen oder ob ihr die Schokolade an der Kasse doch noch mitnehmt oder welchen Wein ihr gut findet. Bei solchen Entscheidungen funkt euer Gehirn dazwischen und das ist beeinflussbar und es wird beeinflusst. Katrin Ohlendorf ist heute am Mikro, hallo. Und das ist unser Hörsaalthema heute.
Marken, Designs, Werbung, all das hat Einfluss auf die Bewertung von Produkten. Nehme ich das jetzt oder nehme ich das nicht? Was denken andere darüber, wenn ich das jetzt konsumiere? Preisinformation wird von ähnlichen Strukturen verarbeitet wie Schmerzempfinden. Menschen, und damit meine ich auch Verbraucher, das sind biologische Wesen, die eben durch diese Biologie und die zugrunde liegende Physiologie beeinflusst werden. Was spielt die Erwartung dabei für eine Rolle? Es gibt Marken, es gibt Siegel, es gibt Designs. Die Frage ist halt, wie beeinflusst das jetzt die Entscheidung?
Unsere Konsumentscheidungen sind also Produkte unserer Biologie, zumindest grundsätzlich erstmal, sagt der Neurowissenschaftler Bernd Weber. Er ist Vorstandsmitglied des Center for Economics and Neuroscience der Universität Bonn, zu Deutsch Zentrum für Wirtschafts- und Neurowissenschaften, und Leiter der Abteilung Neuroimaging, also Bildgebung des Gehirns, der Life and Brain GmbH, einer Ausgründung aus dieser Uni. Sein Fachgebiet, die Neuroökonomie. Also vereinfacht gesagt, Weber schaut unserem Gehirn sozusagen bei der Arbeit zu und untersucht mit Experimenten zum Beispiel, was in ihnen genau passiert, wenn wir Produkte bewerten oder wenn wir Konsumentscheidungen treffen. Wenn man diese Mechanismen kennt, dann kann man den Verbraucher manipulieren, im guten wie im schlechten Sinne. Wobei natürlich zu diskutieren wäre, ob in Anführungsstrichen gute Manipulationen, also zu gesünderem Kaufverhalten zum Beispiel hin, überhaupt legitim ist. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Heute stellt uns Bernd Weber erstmal eine ganze Reihe von spannenden Studien vor, die Aufschluss darüber geben, was in unserem Gehirn bei Konsumentscheidungen und bei der Bewertung von Produkten überhaupt passiert. Mythos mündiger Verbraucher, der Konsument aus Sicht der Verhaltens- und Hirnforschung. So der Originaltitel des Vortrags von Bernd Weber. Gehalten hatte ihn am 25. Februar 2016 im Rahmen der Reihe Dialog im Museum, die die Daimler- und Benz-Stiftung im Stuttgarter Mercedes-Benz-Museum organisiert. Und falls ihr die Hirnbilder sehen wollt, die Weber dann gleich anspricht, die Folien für den Vortrag findet ihr auf deradiowissen.de/hörsaal.
Ja, ich möchte tatsächlich heute, und ich habe einen etwas plakativen Titel gewählt, Mythos mündiger Verbraucher, was, glaube ich, dem Abend vielleicht auch angemessen ist. Ja, mir geht es darum zu zeigen, was wir denn heute aus verhaltenswissenschaftlicher und auch aus neurowissenschaftlicher, ich bin ja Neurowissenschaftler, wissen über Konsumentscheidungen, wie Konsumentscheidungen von Kontexten beeinflusst werden, auch von Marketingmaßnahmen beeinflusst werden und daraus vielleicht auch Konsequenzen zu ziehen, um vielleicht dem Verbraucher ein Umfeld zu schaffen, in dem er vielleicht bessere Entscheidungen treffen kann. Ein Thema, über das man sehr schön diskutieren kann. Ja, ich fange mal mit einem relativ einfachen Satz an, der, wenn Sie den mitnehmen, schon viel bewirkt hat. Ja, das ist an sich sehr plausibel und einfach, ja, dass wir einfach akzeptieren, dass Menschen, und damit meine ich auch Verbraucher, eben biologische Wesen sind, die eben durch diese Biologie und die zugrunde liegende Physiologie beeinflusst werden. Ja, und man kann auch sagen, vielleicht eingeschränkt werden, je nachdem, wie man es sehen möchte. Dagegen stehen halt Modelle von Entscheidungsverhalten, die eben den Menschen eher körperlos betrachten. So als körperlosen Agenten, ja, der eben relativ, sagen wir, andere kognitive Fähigkeiten hat, als das der durchschnittliche Mensch hat. Und daraus ziehen sich halt eine ganze Menge von Konsequenzen, auch über die Ansprache von Verbrauchern bis hin zu regulatorischen Ideen, die man haben könnte, wie man denn Verbraucher gegebenenfalls unterstützen oder auch schützen müsste. Ja, und ich denke, als Neurowissenschaftler, für mich ist das relativ leicht zu akzeptieren, ja, dass das ein Fehler ist. Denn, und davon gehe ich aus, ja, dass unsere Entscheidungen im Gehirn getroffen werden. Ja, und das Gehirn ist nun mal ein biologisches System und unterliegt damit natürlich auch biologischen Mechanismen. Ja, und das ist so eine der Grundideen eigentlich so dieser Forschungsrichtung, in der wir und natürlich auch viele andere arbeiten, dass wir versuchen, eben so diese biologischen Faktoren zu integrieren in Entscheidungsmodelle, ja, und damit diese Entscheidungsmodelle zu verbessern. Ja, und es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, die man nennen kann, die Ihnen auch allen klar sind, die so erstmal diese Annahme, sagen wir, untermauern, ja, dass natürlich körperliche Zustände variieren. Ja, Sie sind jetzt vielleicht müder, als Sie das heute Morgen waren, ja, sind hungriger vielleicht. Wenn Sie hungriger sind, treffen Sie andere Entscheidungen, ja, Ernährungsentscheidungen unter Stress. Treffen Sie andere Entscheidungen, ja, wenn Sie im Schlafmangel sind, treffen Sie andere Arten von Entscheidungen, Dunkelheit, sexuelle Erregung, ein sehr spannendes Thema, nur was Risikobereitschaft fördert. Ja, all das ist klar irgendwie, dass das einfach physiologische Zustände sind und die beeinflussen unser Entscheidungsverhalten. Es geht halt eben nicht mehr nur darum zu sagen, ja, dass der Mensch halt irgendwo vielleicht irrationale Entscheidungen trifft. Das ist relativ unbefriedigend, ja, weil wir ja nicht zufällig Entscheidungen treffen, sondern wir finden halt systematische Veränderungen in unserem Entscheidungsverhalten. Und darum genau geht es, diese zu verstehen und dann vielleicht ein Umfeld zu schaffen, das diesem ein bisschen mehr Rechnung trägt. Also das ist quasi das Ziel, wo wir Entscheidungsforscher, die biologisch arbeiten, hinwollen, eben besser zu verstehen, wo es hier zu systematischen Verzerrungen von Entscheidungen kommt und eben über das hinausgehen zu sagen, dass da Menschen sich vielleicht irrational verhalten. Wenn wir uns mit Entscheidungen beschäftigen und wir sprechen hier von so wertebasierten Entscheidungen, ja, dann spielen da verschiedene Systeme in unserem Gehirn eine wichtige Rolle, ja, die jetzt hier mal so zusammengefasst sind, so drei verschiedene Strukturen, auf die ich kurz ein bisschen näher eingehen möchte. Das eine, was Sie mit Sicherheit schon sehr oft gehört haben, ist das sogenannte Belohnungsnetzwerk oder Belohnungssystem, wo wir heute eher von so etwas wie einem Bewertungssystem sprechen vielleicht. Und das andere, so eine Art aversiv-emotionaler Gegenspieler, ja, gehe ich gleich auch noch näher drauf ein, der eher so Verhalten inhibiert, zurückhält. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch so etwas wie bewusste Selbstkontrolle, kognitive Kontrolle, die wir ausüben können auf diese Entscheidungsstrukturen, die relativ automatisiert ablaufen. Wenn wir uns dieses Belohnungs- oder Bewertungssystem einmal näher anschauen, dann geht das zurück, so circa 60 Jahre, auf Arbeiten von zwei Neurophysiologen aus Kanada, die damals Tierexperimente durchgeführt haben. Olds und Milner aus Montreal, die haben Elektroden implantiert bei Tieren, hier unter anderem bei diesen Ratten, und denen die Möglichkeit gegeben, über so einen Knopf eine bestimmte Hirnstruktur zu stimulieren. Ja, also immer, wenn sie hier drauf gedrückt haben, bekam die Ratte hier so einen elektrischen Reiz. Ja, und man hat sich das Verhalten der Ratte angeschaut. Ja, und was sie dann getan haben, ist eben nichts anderes mehr, als auf diesen Knopf zu drücken. Also sie haben sehr schnell anscheinend gelernt, dass das dann für sie belohnender Reiz ist. Ja, und ein verstärkender Reiz, der eben ihr Verhalten, was sie eben durchgeführt haben, verstärkt und sie das dann gelernt haben, dass sie das wieder durchführen wollen. Ja, das heißt, dieser Reiz, der hier ausgelöst wurde, war dann stärker auch als das Bedürfnis nach Getränken oder nach Futter oder auch nach Sexualpartnern. Das heißt, die Tiere wären verhungert, wenn man sie weiter in diesem Kontext gelassen hat. Und das ist in eigentlich allen höheren Spezies beschrieben, diese Strukturen, ja, bis hoch zum Menschen. Und genau diese Strukturen, die hier bei dieser Ratte stimuliert wurden, werden auch teilweise bei schwersten Depressionspatienten inzwischen als Stimulationsort genutzt. Ja, dann allerdings ohne so eine Selbststimulation. Ne, das müssen wir dann eher wie so einen Herzschritt machen. Durch die bildgebenden Verfahren, die uns zur Verfügung stehen, jetzt schon eine ganze Weile, die funktionelle Kernspintomographie, mit der ich vor allem arbeite, seit ca. 20 Jahren. Aber davor gab es auch schon andere bildgebende Verfahren, die mit radioaktiven Substanzen gearbeitet haben, deswegen nicht so einfach einsetzbar waren. Aber die haben uns die Möglichkeit gegeben, das Gehirn auch zu untersuchen, ohne jetzt direkten Zugang zum Gehirn zu haben, über Elektroden oder durch Aufschneiden des Schädels. Sondern man konnte quasi in das lebende, gesunde Gehirn reinschauen. Und da hat man sich diese Belohnungsstrukturen halt sehr stark untersucht. Und da gibt es in den letzten Jahrzehnten viele Papiere zu, die sich damit beschäftigt haben. Ich zeige Ihnen einfach mal so ein paar Beispiele, um so einen Überblick zu geben und so ein Gefühl, wie zentral quasi diese Strukturen für unser Verhalten sind. Ja? Eine ganze Reihe von stoffgebundenen Süchten laufen über diese Strukturen. Ja, das sind jetzt wieder die gleichen, das sind jetzt alles ein bisschen unterschiedliche Bilder. Sie können mir jetzt einfach mal glauben, dass das die gleichen Strukturen sind. Dass hier durch solche Drogen diese Strukturen aktiviert werden. Ja, Dana Small hat relativ viel mit Schokolade gearbeitet. Ja, und hier gezeigt, dass halt Menschen, aber nur dann, wenn sie Schokolade mögen, halt auch mit so einem Belohnungsreiz hier drauf reagieren. Was schon so ein bisschen darauf hindeutete, dass es was mit subjektiven Präferenzen zu tun hat, was man hier fand. Also wenn Leute keine Schokolade mochten, war die Aktivierung hier auch geringer ausgeprägt. Es gibt eine ganze Reihe von Studien, die sich mit attraktiven Frauen beschäftigen, die diese Strukturen hier bei Männern auslösen. Ja, umgekehrt ist das bisher nicht so gezeigt worden. Ja, das, kann man auch viel drüber reden, warum. Diese Studie hier von Susanne Erck ist damals 2003 in Ulm zusammen mit Daimler durchgeführt worden. Da ging es um die Wahrnehmung von verschiedenen Arten von Autos, ja, und zeigte hier, dass dann nur bei Männern, ja, Frauen sind nicht untersucht worden, aber dass Sportwagen zu einer verstärkten Aktivierung führten im Vergleich zu Kleinwagen und Kombis. Ein sehr spannendes Thema sind auch soziale Interaktionen, ja, also dass es auch bestimmte soziale Verhaltensweisen intrinsisch belohnend zu sein scheinen. Ja, und vor allem hier in dieser Studie ging es um das Aufrechterhalten sozialer Normen, ja, also dass wenn die andere Person gegen soziale Normen verstoßen, ja, dass es anscheinend so etwas wie eine intrinsische Motivation gibt, dieses Verstoß gegen soziale Normen zu bestrafen. Auch unter Inkaufnahme eigener Kosten. Ja, und da sind inzwischen eine Reihe von Studien erschienen, die das auch bestätigt haben. Was sehr wichtig ist für die Aufrechterhaltung von Gesellschaften. Zumindest könnte man das so argumentieren. Ja, und schließlich, und das war für uns natürlich sehr hilfreich, irgendwie, weil das uns ermöglicht, relativ leicht Studien durchzuführen, dass auch Geld diese Strukturen aktiviert. Ja, und das ist halt etwas, was natürlich an den Experimenten viel einfacher umzusetzen ist als irgendwelche Drogen oder auch Schokolade. Ja. Und Brian Knudsen und Kollegen und Sepp gleichzeitig, quasi zwei andere Arbeitsgruppen, haben halt auch gezeigt, dass diese Strukturen auch auf quasi nicht primär biologisch sinnvolle Reize, wie halt Geld, reagieren und auch in einer abgestuften Art und Weise. Auf der anderen Seite gibt es dann sozusagen jetzt speziell im Konsumkontext so diesen Inhibitor. Ja? Das heißt natürlich immer, wenn man Konsumentscheidungen treffen muss, muss man auf der einen Seite das Wollen des Produktes irgendwie abwägen gegen die Bereitschaft, auch einen gewissen Preis dafür zu bezahlen. Und es gibt ein sehr gut beschriebenes Schmerznetzwerk im Gehirn, was einmal so primär signalisiert, dass ich mir auf den Daumen gehauen habe. Aber natürlich auch, und das ist auch das Schlimmere beim Schmerz, dass es eine aversive Komponente hat. Also dass es etwas ist, was ich an sich nicht gut finden sollte. Und eben diese aversive emotionale Komponente von Schmerz, das hat auch Brian Knudsen 2005 mal gezeigt, diese gleiche Struktur, wie hier durch Schmerz ausgelöst wird und hier durch einen zu hohen Preis eines Produktes. Je höher der zu zahlende Preis quasi abwich von der Zahlungsbereitschaft der Probanden, desto stärker war das hier aktiv und desto geringer war die Wahrscheinlichkeit, dass sie das Produkt tatsächlich auch gekauft haben. Ja? Das heißt, diese Preisinformation wird hier von ähnlichen Strukturen verarbeitet wie die Schmerzempfindung. Ja? Wie gesagt, etwas vereinfacht dargestellt. Ja. Aber neben diesen beiden Systemen, die relativ automatisiert ablaufen, ja, und das gibt es ganz schöne Studien dazu, ne, dass wir quasi automatisiert quasi ständig irgendwie unsere Umgebung nach irgendwelchen Entscheidungsoptionen scannen sozusagen und wenn wir dann verschiedene Produkte vorgelegt bekommen, wir quasi automatisiert denen irgendwelche Werte zuordnen, ist es uns natürlich auch möglich, das durch Selbstkontrolle zu beeinflussen. Ja, und das ist ganz schön eigentlich in dieser Studie von Tothea und Kollegen gezeigt, bei denen es um gesunde und ungesunde Nahrungsmittel ging. Ja, die haben also die Probanden so Äpfel gezeigt bekommen oder Schokoriegel. Ja, und das Problem bei Ernährung, und da gehe ich gleich noch viel detaillierter drauf ein, ist halt, dass diese ungesünderen Nahrungsmittel, hochkalorischen Nahrungsmittel zu einer verstärkten Aktivierung in diesen Belohnungsstrukturen führen im Vergleich zu so niedrigkalorischen Nahrungsmitteln wie Äpfel. Ja. Und diese Strukturen hier vorne, die werden halt stärker aktiviert durch solche Schokoriegel, führen dann dazu, dass man die eher auch wählt. Ja, aber wenn man so auf den Gesundheitsaspekt achtet davon, und hier in dieser Studie sind halt die Probanden darauf trainiert worden, sozusagen mehr auf die Gesundheit zu achten und die Konsequenzen davon, dann kann so eine bestimmte Struktur hier des Vorderhirns, die mit Selbstkontrolle assoziiert ist, eben diesen Belohnungswert der Schokoriegel runterregulieren. Ja? Und das können Menschen halt unterschiedlich gut und hängt dann auch hier mit der Effektivität, irgendwie wie gut man auf so einer Diät bleiben kann, zusammen. Ja? Und eine wichtige Frage ist halt, wie man das zum Beispiel trainieren oder verstärken kann. Ja? Und da gehe ich halt nachher auch noch näher drauf ein. Weil ich mir dachte und ich habe das überlegt, wenn man über das Thema von Verbraucherverhalten spricht, kann man ja über sehr viele verschiedene Dinge sprechen. Und ich habe mir aber überlegt, irgendwie das heute detaillierter am Thema von Nahrungsmittelkonsum zu untersuchen. Also zum einen deswegen, weil ich da viel dran forsche und es mir deswegen auch ein bisschen leichter fällt. Zum anderen aber auch, weil es von im Bereich so dieser wertbasierten Entscheidung das wahrscheinlich am besten untersuchte System ist. Ja, das ist für uns Forscher halt auch im Vergleich zu anderen Arten von Gütern zum Beispiel auch leichter finanzierbar. Ne? Also bei unseren Produkten, Schokoriegel, so die Äpfel, das können wir uns leisten auch, dass wir das den Studenten geben. Das ist mit Fernsehern und Autos ein bisschen schwieriger. Ja, zum anderen ist es, glaube ich, auch sehr repräsentativ für diese Art von simplen Konsumentscheidungen. Ne? Aber man könnte natürlich auch über ganz andere Dinge reden, die hierbei eine Rolle spielen. Aber ich denke, man kann das hier schon ganz, ganz schön dran illustrieren. Und zudem hängt noch da dran, gerade an Nahrungsmittelkonsum, eine ganze Reihe von anderen, finde ich, sehr, sehr spannenden Konsequenzen. Ne? Also gerade der Zusammenhang auch zwischen sozialen Einflüssen und Nahrungsmittelkonsum und Gesundheit. Da ich ja doch auch mal Medizin studiert habe, ist das für mich ein spannendes Thema. Also ich finde aus den verschiedenen Gründen Nahrungsmittel extrem spannend. Und noch ein weiterer großer Vorteil ist, dass man direkt den Konsum auch untersuchen kann. Also man kann auch im Gegensatz zu vielen anderen Produkten tatsächlich anschauen, wie denn der Konsum von diesen Produkten direkt wahrgenommen wird. Das ist bei anderen Produkten auch schwieriger. Aber einen Schokoriegel kann ich essen lassen und dann kann ich mir anschauen, wie schmeckt der denn und wie reagiert der Proband auf den Konsum. Ich sprach schon kurz einmal auf das gesundheitliche Problem auch an. Ja, das ist in allen wahrscheinlich auch bekannt. Da möchte ich jetzt auch gar nicht so viel zu sagen. Also die Zahlen der Übergewichtigkeit steigen. Das wissen eigentlich alle. Da gibt es eine ganze Reihe von Gründen für. Da möchte ich jetzt auch gar nicht drauf eingehen, sondern ich wollte mehr auf so einen anderen interessanten Aspekt eingehen. Das ist ja aus einer Konsumbefragung, wo man die Leute gefragt hat, ob sie auf die eine oder andere Weise versuchen, ihre Ernährung irgendwie zu verändern oder sich zurückzuhalten bei der Ernährung. Ja? Und was auch immer man jetzt auf die genauen Zahlen hier geben mag, ja, man sieht, dass eine große Reihe von Menschen äußert, sich auf die eine oder andere Weise auf einer Diät zu befinden. Ja? Und trotzdem funktioniert das Ganze nicht so richtig. Ja, also es hat wenig irgendwie Effekte irgendwie auf eine Veränderung irgendwie dieser Zahlen hier. Das heißt, viele, und das wissen wir halt auch aus epidemiologischen Studien, dieser Diäten funktionieren zumindest nicht langfristig. Und das ist ein ganz interessantes Phänomen, was auch wieder multifaktoriell ist natürlich. Aber im Endeffekt sind es halt immer Konsumentscheidungen, die Leute treffen. Weil sie müssen im Endeffekt entscheiden, nehme ich jetzt dieses Stück und konsumiere ich das, was führe ich im Endeffekt zum Mund und führt dann halt das Energie irgendwie in meinen Körper. Das heißt, sind im Endeffekt diese Arten von Entscheidungen, mit denen wir uns beschäftigen, als Beispiel quasi für Konsumentscheidungen, die wir jetzt sehr häufig untersucht haben. Ja, und das stellt anscheinend ein großes Problem dar. Und der interessante Punkt ist halt, wie können wir vielleicht diese Balance hier so ein bisschen in die eine oder andere Richtung dem Verbraucher hier helfen, sich da umzuentscheiden. Am Ende, wenn wir noch Zeit dazu haben, möchte ich dann noch auf ein anderes Thema kommen. Das müssen wir dann ein bisschen spontan entscheiden. Was mich im Moment sehr interessiert, das ist dann der Zusammenhang auch mit Sport. Ja, also man kann halt Ernährung natürlich nicht nur für sich alleine sehen, irgendwie, sondern ein interessanter Punkt ist, ich habe das eben jetzt über Selbstkontrolle schon mal so ein bisschen geäußert, dass Selbstkontrolle bei solchen Konsumentscheidungen eine große Rolle spielt, dass vielleicht Sport diese Selbstkontrollfunktion auch beeinflussen kann. Ja, und da habe ich mit meiner Doktorandin verschiedene Meinungen, deswegen habe ich gesagt, machen wir das mal und gucken uns dann mal an, was dabei passiert. Ja, es ist natürlich, wenn man von Gewicht redet, nicht nur das Problem der Energiezufuhr, sondern auch des Energieverbrauchs. Ja. Aber zurück jetzt zu den Entscheidungen. Ja. Ich komme nachher auch nochmal speziell auf Kinder, weil ich das ein sehr wichtiges Thema finde. Ja, aber im Endeffekt sind es solche simplen, das ist die simpelste Art von Entscheidung, die man treffen kann. Das ist dann eine binäre Entscheidung. Also ich habe zwei Entscheidungsoptionen und ich muss mich für eins von beiden entscheiden. Und das ist etwas, was wir sehr gut inzwischen verstehen, neuronal auch, was dabei passiert. Ja, dass es hier diese Struktur hier vorne gibt, die ich gleich nochmal ein bisschen detaillierter zeige, diesen sogenannten ventromedialen präfrontalen Kortex, der eben relativ automatisiert, wenn ich auf so eine Entscheidungsoption gucke, den Wert zuordnet. Ja, und je höher das dann, hier ist mal ganz simpel gesprochen, aktiviert ist, ja, desto höher ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich für das Produkt im Vergleich zum anderen entscheide. Wenn man das Ganze jetzt mal runterbricht auf so eine simple Entscheidung und jetzt mal hier ein Produkt wählt, ja, ich habe jetzt hier ein Eis gewählt, aber wie gesagt, man könnte auch andere Arten von Gütern hier wählen, hat das Produkt halt verschiedene Attribute, ja, die ich irgendwie zu einer Bewertung hinzuziehen muss. Ja, ich muss dem ja irgendwie nach einem gewissen Wert zuordnen, der mir sagt, nehme ich das jetzt oder nehme ich das nicht oder wie viel bin ich da bereit für zu zahlen oder auch eben nicht. Und die kann man grob einmal unterteilen in so produktinhärente Attribute. Ja, das Eis selber, der Verbraucher hat jetzt eine gewisse Erwartung darüber, über den Inhalt, ja, wie süß das ist, wie viel Kalorien das vielleicht hat, wie viel Wasser da drin ist. Ja, und das versucht er jetzt irgendwie zu bewerten. Neben diesen produktinhärenten Attributen gibt es aber auch abstraktere Attribute, ja, die man auch in seine Entscheidung mit integriert. Ne? Wie Gesundheitskonsequenzen des Konsums, ja? Die Kosten, ja, kann ich mir das leisten, dieses Produkt zu kaufen? Ja? Welche akuten Kosten und auch zukünftigen Kosten entstehen dadurch? Aber sehr wichtig auch soziale Effekte. Ne? Also was denken andere darüber, wenn ich das jetzt konsumiere? Ja? All das wird dann integriert quasi in eine Produktbewertung, die mir dann hilft, darüber eine Entscheidung zu treffen. Und zu sagen, ja, das kaufe ich jetzt zu einem bestimmten Preis oder eben nicht. Jetzt ist das Problem, ja, dass wir den Produkten halt normalerweise nicht so wie diesem Eis gegenüberstehen. Ja, sondern wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, ist das Produkt eben normalerweise nicht so, ja, sondern mit einer ganzen Reihe von Kontextinformationen verbandelt. Ja. Es gibt Marken, es gibt irgendwelche Siegel, die da drauf sind, es gibt irgendwelche Designs von den Produkten. Ja, es gibt Informationen, die entweder inhaltvoll sind oder inhaltsleer, aber trotzdem assoziiert der Verbraucher irgendwas damit. Ja, und die Frage ist halt, wie beeinflusst das jetzt die Entscheidung? Das Ganze ist nochmal ein bisschen interessanter. Ich komme jetzt wieder auf die Kinder zurück. Das ist hier aus einer Übersichtsarbeit aus Neuseeland, die immer aufgezeigt haben, wie denn Nahrungsmittel für Kinder beworben werden. Ja? Und hier sieht man sehr schön, ne, dass es eine ganze Reihe von Cartoon-Figuren gibt, die genutzt werden, um Produkte für Kinder attraktiver zu machen. Ein sehr großes Thema. Ja, da, wo ich nachher auch nochmal drauf eingehe, auch eine Reihe von bekannten Figuren werden genutzt, irgendwie um Produkte für Kinder attraktiver zu machen, ja, damit die Kinder da vielleicht eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dran dazu zu greifen. Hier von Foodwatch, was ich mir ausgeliehen habe, meine Abbildung aus dem deutschsprachigen Raum. Ne? Also das ist kein amerikanisches Phänomen, sondern das kennen Sie natürlich auch alles hier aus Deutschland. Ja, das heißt, wir haben neben diesen produktinhärenten und abstrakten Attributen auch, und ich habe das jetzt hier mal Marketingmaßnahmen genannt, ja, aber sagen wir kontextuelle Faktoren, die an sich mit dem Produkt selber gar nichts zu tun haben. Ja. An sich sollte es irrelevant sein, ob das jetzt grün oder rot verpackt ist, der Schokoriegel, ja, ob da jetzt ein Kuckuck drauf ist oder ein Papagei oder gar nichts. Ja. Das sollte an sich für die Produktbewertung und den Konsum dieses Produktes keine Rolle spielen. Ja. Aber natürlich tut es das und das möchte ich Ihnen heute so ein bisschen zeigen. Ich möchte aber noch einmal kurz, sagen wir, nachweisen, ne, dass diese Struktur, die ich eben gezeigt habe, tatsächlich mit sowas wie Zahlungsbereitschaft oder Haben-Wollen eines Produktes zusammenhängt. Und das ist eigentlich erstmalig gezeigt worden hier von der Hilke Plassmann 2007 in einer schönen Arbeit, in der die Probanden, eigentlich laufen alle meine Experimente relativ ähnlich ab. Ja, die Probanden fasten für eine gewisse Zeit, ja, also kommen hungrig ins Labor. Ja, und dürfen dann dort Nahrungsmittel kaufen. Ja. Und hier in dem Beispiel, und das ist in der Gruppe von Antonio Rangel am Caltech gemacht worden, der eigentlich immer mit solchen Junkfoods arbeitet, wurden dann Schokoriegel oder Chips angeboten. Ja, und die Probanden sollten sagen, wie viel sie denn bereit sind, dafür zu zahlen. Ja, und dahinter liegt so ein gewisser Auktionsmechanismus, der sicherstellt, dass sie tatsächlich ihre Zahlungsbereitschaft kundtun. Ja, und die Frage war im Endeffekt, hier gibt es eine Hirnregion, die stärker aktiv ist, wenn die ein Produkt sehen, für das sie $3 bereit sind zu zahlen, als für eins, für das sie $1 bereit sind zu zahlen. Ja? Also gibt es irgendeine Hirnregion, die mit der Zahlungsbereitschaft zusammenhängt. Ja? Und das ist tatsächlich der Fall hier in diesem ventromedialen präfrontalen Kortex, ja, den ich eben schon mal gezeigt habe. Da gibt es, das ist hier ein relativ kleines Pünktchen. Das ist inzwischen in zig Studien gezeigt. Das, was ich eben zeigte, dieses Bild ist aus einer Meta-Analyse, der zig Studien integriert sind. Also das ist sehr gut belegt, wir sehen das auch sehr robust. Ja, in dieser Struktur ist es tatsächlich so, ne, dass wenn die Probanden Schokoriegel sehen, für den sie nachher $3 bereit sind zu zahlen, ist die Stärke aktiv, als für einen $2, $1 oder einen, für den sie nichts bereit sind zu zahlen. Ja, das heißt, man findet hier so eine Repräsentation des subjektiven Wertes. Ja. Und sodass wir quasi dieses Signal jetzt auch nutzen können, um uns anzugucken, wie beeinflussen denn bestimmte Kontextfaktoren jetzt diese Berechnung dieses subjektiven Wertes. Ja. Und das ist das, was ich jetzt im Folgenden ein bisschen darstellen möchte an verschiedenen, sagen wir mal, Punkten dieses Konsumprozesses oder Entscheidungsprozesses. Ja, einmal zu der Bewertung der Produkte, ja, dann aber auch auf die Wahrnehmung und den Konsum. Und dann möchte ich danach noch ein bisschen darauf eingehen, irgendwie, was man denn vielleicht auch machen kann. Eine Studie, die wir im letzten Jahr gemacht haben, illustriert das nochmal ganz schön. Das ist vom Versuchsaufbau sehr ähnlich. Wir haben uns mit solchen Nachhaltigkeitssiegeln beschäftigt. Wir haben da Probanden bei uns eingeschlossen. Die kamen zu uns, kamen in den Kernspintomographen und konnten dann wieder Produkte kaufen. Ja, und das waren entweder Fairtrade ausgezeichnete Produkte oder konventionelle Produkte. Ja, das waren sie auch tatsächlich. Also wir belügen unsere Probanden nie. Ja. Und die geben dann ihre Zahlungsbereitschaft an. Ja, also für jedes Produkt, sie sahen immer ein Produkt, dann war eine kleine Pause. Dann konnten sie eingeben, wie viel sie bereit sind, für dieses Produkt zu bezahlen. Und dann kam eine Pause, dann kam das nächste Produkt, insgesamt 80 Stück. Ja, und im Nachhinein werden dann 5 per Zufall ausgewählt. Ja, und die müssen die Probanden dann tatsächlich auch bezahlen. Also müssen sie den Preis, den sie angegeben haben, auch bezahlen, aber kriegen die Produkte dann auch mit. Ja, also die werden alle dann realisiert, um auch einen Anreiz dafür zu machen, dass die Probanden hier auch sinnvolle Antworten geben. Ja. Und wenn man das sich dann anschaut, sieht man, dass die Probanden erstmal im Schnitt, das waren so circa 30% Unterschied, bereit waren, mehr zu zahlen für die Fairtrade ausgezeichneten Produkte. Ja. Und wir fanden wieder diese gleiche Struktur hier im vorderen Bereich des Gehirns, die mit der Zahlungsbereitschaft korrelierte. Also das, was jetzt schon zigfach gezeigt wurde, also das Experiment scheint funktioniert zu haben. Interessant war jetzt der Punkt, was macht denn jetzt dieses Fairtrade-Siegel? Endeffekt führt jetzt zum Zeitpunkt, wenn die Probanden das Produkt mit der Auszeichnung sehen, im Vergleich zu dem Zeitpunkt, wo sie das konventionelle Produkt sehen, führt diese Auszeichnung dazu, dass diese Belohnungsstruktur hier stärker aktiviert wird, ja, durch dieses Siegel. Und das führt dann wahrscheinlich dazu, dass sie bereit sind, einen höheren Preis zu bezahlen. Ja. Das heißt, dieses Siegel führt zu einer Aufwertung des Produktes. Und das können wir hier dann mithilfe dieser Methoden dann tatsächlich auch messen. Ja, und das haben wir im Laufe der Zeit, das war jetzt ein Beispiel, wir haben das vor ein paar Jahren auch mal mit Bioprodukten gemacht. Das funktioniert sehr robust. Ein sehr, sehr spannendes Thema, und da kommen wir jetzt auf das Weinbeispiel, was Sie eben gebracht haben, ja, und dann damit zusammenhängende Studien. Das Experiment, so wie das bei Ihnen eben da durchgeführt wurde, untersucht halt ein bisschen was anderes, ne, als wenn die Probanden jetzt informiert wären quasi darüber, was sie dafür Weine trinken und sie dann bewerten sollen. Ne. Die Arten von Experimenten, die ich Ihnen jetzt vorstelle, machen im Gegensatz zu dem Experiment, was Herr Dietrich gerade gesagt hat, quasi einen umgekehrten Weg. Ja, wir geben die gleichen Produkte und sagen, es wären unterschiedliche. Ja. Während es hier so war, die Probanden hatten keine Informationen darüber, sie haben unterschiedliche Produkte bewertet und eben keine Kontextinformationen gehabt. Und wenn man eben die Erwartungen variiert und dann sich anschaut, wie die Effekte in Abhängigkeit der Erwartungen variieren, ist das halt ein klassischer, aus der Medizin bekannter Placebo-Effekt. Ne? Also dass man denkt, man bekommt eine Pille, die eine bestimmte Wirkung hat, dann hat man schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit, irgendwie, dass diese Pille tatsächlich die gewünschte Wirkung hat. Ne? Und das nennt man Placebo-Effekt und in diesem Kontext eben Marketing-Placebo-Effekte. Und eine Studie, finde ich, an der man das immer sehr schön illustrieren kann, ist die von Lee und Kollegen von Dan Ariely's Gruppe, damals noch in einem MIT, wo es um Bier ging. Ja, da gibt es, wie gesagt, viele Studien zu, aber ich find die immer ganz nett, um das zu zeigen. Was er gemacht hat, ist, er hat sich angeguckt, wie denn Essig in Bier schmeckt. Ja? Das war also quasi die Fragestellung. Ne? Er hat Bier und tut da Essig rein. Ne? Und dann war die Frage, schmeckt das? Ja? Gibt es hier jemanden, der das mag? Jemanden, der es mal probiert hat? Gut, also sagen wir mal so, die meisten sagen, sie mögen es nicht, obwohl sie es nicht probiert haben. Ja? Das heißt, sie haben irgendwie gewisse Erwartungen darüber. Ne? Also sie haben Erwartungen, das schmeckt irgendwie nicht. Und die Frage war aber jetzt hier gar nicht so sehr, schmeckt das, ja, das Bier und Essig, sondern was spielt die Erwartung dabei für eine Rolle? Das heißt, er hat 3 Gruppen von Probanden gehabt. die alle Bier mit Essig getrunken haben. Ja? Aber sie wussten das zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Die erste Gruppe hat Bier mit Essig getrunken, ohne das überhaupt zu wissen. Also sie hat einfach Bier mit Essig getrunken und dann gesagt, wie gut ihnen das schmeckt. Ja? Die zweite Gruppe, der wurde gesagt, dass sie gleich Bier mit Essig trinken werden. Ja? Dann haben sie es getrunken und dann sollten sie sagen, wie gut es ihnen geschmeckt hat. Das heißt, die wussten das, bevor sie es getrunken haben. Die dritte Gruppe hat Bier mit Essig getrunken, danach ist ihnen gesagt worden, dass da Essig drin war und dann haben sie es bewertet. Ja? Das heißt, alle trinken das Gleiche, ja? Nur der Informationsstand ist unterschiedlich. Ja? Und was man dann sieht, ist, dass nur die zweite Gruppe, also die wusste, bevor sie es getrunken hat, dass der Essig drin war, nur denen schmeckt es tatsächlich auch schlechter. Die es gar nicht wusste, das hier war aber kein signifikanter Unterschied. Ja? Das heißt, die Information darüber, die Erwartung, die hervorgerufen wird, führt anscheinend zu einer Veränderung des Geschmacks. Und das haben wir uns in dieser Fairtrade-Studie auch dann nochmal angeschaut. Ja, das haben, nachdem die Probanden aus dem Kernspintomographen rauskamen, haben wir ihnen noch Schokolade gegeben. Ja? Und aus einem Riegel, ohne dass sie das jetzt gesehen haben. Das heißt, das, was ich vorhin gesagt habe, dass wir die Probanden nicht belügen, ist nicht ganz immer richtig. Also bei diesen... Wobei das die letzte Studie war, wo wir das so gemacht haben. Ne? Placebo-Effekte zu untersuchen ist schwierig, ohne Probanden zu belügen. Oder zumindest ohne sie voll zu informieren. Das heißt, wir haben ihnen dann hier so einen Schokoriegel gegeben, oder ein Stück Schokolade, was wir vom gleichen Riegel abgebrochen haben. Ne? Und wir haben ihnen gesagt, das eine Stück ist eine Fairtrade-Schokolade und das andere ist eine konventionelle Schokolade. Und was man dann sieht, ja, ist, dass die Fairtrade-Schokolade, vermeintliche Fairtrade-Schokolade, den Probanden signifikant besser schmeckt, ja, als die konventionelle und auch intensiver schmeckt als die konventionelle. Ne? Wie gesagt, es ist die gleiche Schokolade, die denken nur, es wäre eine unterschiedliche. Jetzt ist hier so ein bisschen das Problem, dass wir nicht so ganz sicherstellen können, ob die das uns jetzt nicht einfach nur erzählen. Ne? Also, dass sie denken, ja, jetzt essen sie eine Fairtrade-Schokolade, dann sage ich mal, die schmeckt besser, ne? Vielleicht wollen die das. Das heißt, es gibt jetzt ein paar Studien, wo man sich halt anguckt, nicht nur das, was die Probanden äußern, ne, sondern auch tatsächlich so die Geschmacksverarbeitung im Gehirn. Ja, und da haben wir hier so ein System gebaut. Die Daten aus dieser Studie habe ich noch nicht, deswegen zeige ich gleich eine andere. Aber ich wollte das trotzdem Ihnen mal vorführen, damit Sie so einen Eindruck kriegen, wie das abläuft. Ne, weil es schon natürlich ein bisschen artifiziell ist. Das heißt, wir haben hier so Pumpen, ja, mit Spritzen und da ist Rotwein drin. Ja. Und das läuft über so ein Schlauchsystem dann hier zum Mund der Probandin. Ja, das ist eine ehemalige Doktorandin von mir. Und die trinkt das dann hier im Kernspintomographen. Ja? Ja. Und hier über diese Videobrille kriegen die Probanden dann gezeigt, irgendwie, was sie denn jetzt gerade trinken. Ja? Und dieses Pumpensystem steht hier außerhalb des Kernspintomographen, weil das halt nicht mit dem Raum darf. Deswegen ist das hier direkt quasi hier am Helm befestigt. Wie gesagt, da an den Daten analysieren wir noch, aber die Hilke Plasma, mit der wir diese Studie jetzt hier zusammen machen, hat eine sehr ähnliche Studie schon vor einer Weile mal publiziert. Ja, und zwar hat sie da gleiche Weine zu unterschiedlichen Preisen den Probanden gegeben. Ja, das waren jetzt hier keine Experten, wobei sie das auch mit Experten nochmal gemacht hat. Ja, sondern hier waren es Studenten am Caltech und die haben das so im Kernspintomographen getrunken, aber die haben das auch außerhalb gemacht. Ja, das ist ganz, ganz gut. Das funktioniert gut, diese Arten von Experimenten. Ja, die Probanden lagen im Kernspintomographen und kriegen dann gezeigt, jetzt kommt ein 5-Dollar-Wein. Ja, dann haben sie den tatsächlich bekommen, so 1,5 Milliliter über dieses Schlauchsystem, konnten den dann schmecken, ja, und sollten den dann bewerten. Und dann haben sie so ein bisschen Wasser zum Ausspülen bekommen und dann kam der nächste Durchgang. Ja. Gut, das ist für einen Weinkenner vielleicht nicht die ideale Situation, ja, aber sie haben das auch außerhalb des Kernspintomographens dann auch nochmal untersucht. Der Witz hier war jetzt eben, dass sie den 5-Dollar-Wein auch als 45-Dollar-Wein präsentierte und den 10-Dollar-Wein auch als 90-Dollar-Wein und dann noch einen 35-Dollar-Wein. Ja, was mir hier aufgezeichnet finde, ist quasi, was die Probanden sagen, wie gut sie den fanden. Ja? Und man sieht hier in hellblau der gleiche Wein. Ne? Die Probanden sagen, er schmeckt ihnen besser, wenn sie denken, er kostet 45 Dollar. Und der vermeintlich 90-Dollar-Wein schmeckt ihnen besser als der gleiche Wein, wenn er als 10 Dollar präsentiert wurde. Ja? Und der 35-Dollar-Wein irgendwo dazwischen und alle schmecken ungefähr so wie Wasser. Ja? Ja? In der Güte. Ja? Also hier sagen die Probanden auch, dass ein höherer Preis quasi mit einem besseren Geschmack des Weins assoziiert ist. Da sie das jetzt im Kernspintomographen gemacht haben, konnte man sich jetzt auch quasi die Reaktionen wieder in dieser Bewertungsstruktur anschauen, hier im ventromedialen Präfrontalkortex. Und jetzt sieht man hier die Reaktion, also quasi die Aktivierung in dieser Region für den gleichen Stimulus, also den gleichen Wein, den 10-Dollar-Wein. Einmal, wenn Sie denken, er kostet 90 Dollar, ja, und einmal, wenn Sie denken, er kostet 10 Dollar. Ja. Das heißt, auch hier in dieser Bewertungsstruktur findet man quasi eine verstärkte Aktivierung für den gleichen Wein, wenn man denkt, er ist teuer. Ja, was ein guter Hinweis darauf ist, und da gibt es inzwischen noch mehr Hinweise, dass es tatsächlich zu Veränderungen der Verarbeitung führt. Ja, das ist auch im Schmerzplacebo-Bereich extrem gut gezeigt. Ja, also Schmerzplacebos tatsächlich zu Veränderungen der Schmerzverarbeitung führen und es eben nicht nur eine veränderte Äußerung ist. Ein spannendes Thema, ich komme immer wieder mal drauf, sind die Kinder. Ja, wir haben uns aus zwei Gründen mal mit, oder aus verschiedenen Gründen, aber aus zwei wichtigen Gründen mal mit Kindern beschäftigt. Zum einen auch nochmal, um der Idee so ein bisschen entgegenzuwirken, dass die uns sagen, was wir hören wollen. Ja, also gehen wir davon aus, dass bei Kindern vielleicht noch was geringer ausgeprägt ist, solche sozialen Versuchereffekte. Und zum anderen, natürlich, wenn es um Ernährung geht, sind Kinder eine extrem wichtige Zielgruppe. Ja, und es gibt, wie ich vorhin schon zeigte, so ein bisschen Daten irgendwie zu Marketing-Effekten auf Nahrungsmittel für Kinder, die zum Großteil sich mit in Anführungsstrichen ungesünderen Nahrungsmitteln beschäftigen, ne, hochkalorischen, hochenergetisch dichten Nahrungsmitteln. Auf den vermeintlich gesünderen Nahrungsmitteln gibt es viel weniger Forschung. Ne? Und so ein bisschen war die Idee dieser Studie, dass Kinder gerne oder vielleicht ein bisschen lieber vielleicht auch vermeintlich gesündere Nahrungsmittel konsumieren. Ja, und das war eine Zusammenarbeit mit dem Institut für Kinderernährung, die eine Nahrungsmittelauszeichnung oder Zertifizierung haben, die sich Optimix nennt. Und dieses Optimix-Siegel wird vergeben von dem Institut für Kinderernährung, steht halt für so eine optimale Mischkost. Ja? Und mit denen zusammen haben wir dann so einen Früchte-Joghurt-Cerealien-Mix entwickelt und den Kindern, und das waren 8- bis 9-jährige Kinder in Grundschulen in Dortmund, dann zum Kosten gegeben. Ja, und die Idee war jetzt hier, wir geben denen den gleichen Joghurt, verpacken den aber unterschiedlich. Ja. Und einmal war quasi so eine Standardverpackung, ja, das ist jetzt nicht von einer professionellen Marketingagentur gemacht, sondern das waren wir, deswegen ist es vielleicht nicht so ganz so schön geworden, aber die Idee war, wir haben so eine neutrale Verpackung, wir haben eine mit dem Optimix, also diesem Gesundheitssiegel, und dann haben wir eine, wo wir so ein paar Kakadus drauf gemacht haben, der Idee, das ist vielleicht für die Kinder ansprechender. Ja. Wir haben insgesamt 170 Kinder, die haben wir aus Grundschulen in Dortmund rekrutiert und dort dann quasi aus den Klassenräumen rausgeholt. Immer drei Kinder, die jeweils alle drei randomisiert, also in zufälliger Reihenfolge alle drei Verpackungen immer aufgemacht haben und das dann probiert haben und dann gesagt haben, wie gut schmeckt ihnen das. Ne, wie gesagt, es war das Gleiche drin. Und was die Kinder sagen, ist, dass ihnen ne, dieses mit den Kakadus tatsächlich am besten schmeckt, ja, im Vergleich zu den anderen beiden Produkten. Das heißt, auch bei den Kindern gibt es hier diese Geschmacksplacebo-Effekte. Und wir hatten dann noch eine kleine weitere Idee, weil das Problem ist, wir wollten halt nicht den Kindern irgendwie Geld abknöpfen, um irgendwie eine Zahlungsbereitschaft zu erheben, ne, wie viel die uns jetzt zahlen für diese Joghurts. Deswegen hatten wir überlegt, was können wir denn sonst machen, um die arbeiten zu lassen oder ne, irgendwie eine Gegenleistung zu erfordern. Und dann hatte ich mir überlegt, dass wir so ein Handgriffmessgerät nehmen. Ja, und da kann man halt so draufdrücken. Ja. Und wir haben den Kindern gesagt, je stärker du da draufdrückst, irgendwie desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das Produkt dann nachher kriegst. Ja, so als Art von Arbeit oder als Gegenleistung. Ja. Und das ist tatsächlich auch so, ne, dass wir für dieses Kakadu-Joghurt tatsächlich auch am meisten arbeiteten. Ne. Und also am meisten Aufwand dafür betreiben wollten. Ja. Das heißt, diese verschiedenen Siegel, Auszeichnungen, Designs, ja, und da gibt es noch eine ganze Reihe von anderen Beispielen, sorgen dafür, dass Produkte tatsächlich auch unterschiedlich wahrgenommen werden. Ja, also es gibt solche Placebo-Effekte ganz klar und die haben halt auch einen Effekt auf den Konsum. Ja, das heißt, die beeinflussen zum einen den Geschmack, ja, aber auch die Menge, die dann tatsächlich von Produkten auch konsumiert wird. Ein sehr interessanten, aber noch relativ wenig erforschten Punkt, ja, ist derjenige, und ich habe mit der Hilke Plassmann so ein Papier gemacht, wo wir uns so ein bisschen damit beschäftigt haben, ne? Also wie sind Menschen denn unterschiedlich anfällig vielleicht für diese Arten von Placebo-Effekten oder Kontexteffekten? Ja, und gerade im Ernährungskontext hängt da eine ganze Menge dran, finde ich, dass es relevant macht, sich damit zu beschäftigen, über die Unterschiedlichkeit der Anfälligkeit. Ja, und ich finde ganz faszinierend oder fast erschreckend kann man das illustrieren hier in dieser Übersicht, das hier aus Großbritannien, ja, vom CEDAR-Institut. die einmal hier aufgelistet haben, den Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Status, also Bildung und Einkommen und dem, was die Leute essen. Ja? Und man sieht hier auf der Y-Achse das Einkommen, ja, also hier unten Geringverdiener, hier oben Hochverdiener, ja, und hier den Bildungsgrad der Familien aufgezeichnet. Ja, und wenn man das schon mal so grob ansieht, sieht man erstmal Unterschiede. Ja? Ich vergrößere das aber jetzt einmal, dann kann man das noch besser sehen. Ja, quasi die Extremgruppen, ja, also die Niedrigeinkommensgruppe mit niedriger Bildung und hier die Hocheinkommensgruppe mit hoher Bildung. Ja, also selbst wenn man das jetzt nicht durchliest, ja, sieht man einmal, dass das hier viel vielfältiger ist, ja, und bunter ist. Ja. Und wenn man da mal so ein bisschen ins Detail reinguckt, ja, sieht man halt hier viele fertig frittierte Produkte, grün, also Obst, Gemüse quasi gar nicht. Hier auf der rechten Seite sieht man sowas wie Wild, ja, Fasane, das kommt hier überhaupt gar nicht vor. Auch so Dietary Supplements, ja, also irgendwelche Nahrungszusatzstoffe. Also man sieht, dass hier die Leute sich viel mehr Gedanken machen über Ernährung. Und das hat natürlich einen großen Einfluss auch auf bestimmte Gesundheitsaspekte. Ja. Und wenn man sich die Zahlen auch in Deutschland der Übergewichtigkeit in Abhängigkeit vom sozioökonomischen Status anschaut, spiegelt das schon sehr gut wider. Also das Risiko für ein schon 3-, 4-, 5-jähriges Kind an Übergewicht zu leiden, ist in der Niedrigbildungsgruppe bei weitem höher als in der Hochbildungsgruppe. Also es gibt einen sehr starken Zusammenhang. Ja? Und das ist auch so ein bisschen inzwischen mit so neurowissenschaftlichen Methoden untersucht. Da ist nicht viel gemacht. Ja? Aber die Gruppe hier zum Beispiel, um die Emma Boyland, haben 60 Kinder genommen, die ist jetzt unabhängig, also sozioökonomischen Status haben die hier nicht betrachtet, auch in der nächsten Studie nicht. Aber die haben jetzt mal normalgewichtige und übergewichtige Kinder verglichen und geschaut, wie die denn auf Werbung reagieren, ja, und was das für einen Einfluss auf den Konsum von Produkten hat. Also tatsächlich die Kalorienaufnahme von Nahrungsmitteln. Ja. Das war ein ganz simples Experiment eigentlich. Ja. Die haben diese 60 Kinder gehabt in drei Gruppen, also normalgewichtige, leicht übergewichtige und stark übergewichtige Kinder. Die haben einen Zeichentrickfilm gesehen, einen Cartoon, und da drin war ein Werbeblock. Ja? Und danach haben sie sich angeschaut, dann konnten sie danach irgendwie aus so einem Menü, was sie da hatten, irgendwie so viel essen, wie sie wollten. Ja, also wie viel Kalorien sie danach zu sich genommen haben. Ja? Und dieser Werbeblock, der war jetzt entweder spezifisch auf Nahrungsmittel, ja, so ein Nahrungswerbeblock, oder einer für andere Produkte. Und wenn man sich jetzt anschaut, ja, hier ist die Anzahl von Kalorien, ja, die Kinder danach zu sich genommen haben, ja. Man sieht erstmal in Grau, ja, das sind, wenn in diesem Werbeblock Nahrungsmittel beworben wurden, ja, sieht man, dass die Kalorienanzahl signifikant hochgeht. Ja, also nach Nahrungsmittelwerbung essen die Kinder mehr Kalorien. Ja, und auch die übergewichtigen Kinder essen noch mehr. Ja. Das heißt, die in der Kontrollgruppe, wo nicht Nahrungsmittel beworben wurden, findet man keinen Unterschied zwischen der Übergewichtsgruppe und der Normalgewichtsgruppe. Aber wenn Nahrungsmittel beworben werden, reagieren die anscheinend stärker drauf, ja? Was dann natürlich eine Selbstverstärkung ist, ne? Dann, auch zu stärkeren Gewichtszunahme führen kann. Einen ganz interessanten anderen Ansatz hat die Amanda Bruce leider in einer relativ kleinen Studie, ja, so nur 20 Kinder, 10 normal und 10 übergewichtige Kinder. Die hat sich die Reaktion auf Markenlogos von Nahrungs- und Nicht-Nahrungsfirmen angeschaut. Ja, also die hat im Kernspintomographen jetzt den Kindern verschiedene Logos gezeigt, einmal von Firmen, die mit Nahrungsmitteln zusammenhängen und von anderen Firmen oder halt solche Kontrollbilder, wo keine Information war. Und hat sich einfach nur angeguckt, wie reagieren die denn da drauf, ne, wenn sie einfach diese Bilder sehen. Ja. Und fand dann in der normalgewichtigen Gruppe hier so eine Reaktion beidseits, das ist relativ vorne im Gehirn, in so einer Region, die mit so Emotionskontrolle oder ja auch Nahrungskontrolle zusammenhängt. Eine verstärkte Aktivierung in den normalgewichtigen im Vergleich zu den übergewichtigen Kindern. Das heißt, die normalgewichtigen Kinder, so ist das da zumindest interpretiert worden, ja, schaffen es eher, quasi diesen Effekt dieses Marketings auszublenden, ne, zu kontrollieren, als die übergewichtigen Kinder. Das sind jetzt alles keine longitudinalen Studien. Ja, das heißt, man hat hier ein gewisses Henne-Ei-Problem. Ja, das heißt, notwendig wären an sich längerfristige Studien, um tatsächlich zu gucken, gibt es eigentlich per se eine grundsätzliche unterschiedliche Anfälligkeit, ja, oder entsteht das erst sozusagen durch das soziale Umfeld und ist dann vielleicht irgendwie selbstverstärkend. So, was kann man denn machen? Ich habe vorhin schon eine Sache gesagt, auf die ich dann gleich nochmal eingehe, nämlich Sport. Aber wir haben uns auch mit einer anderen Sache beschäftigt, auch wieder jetzt im Ernährungskontext mit den salienten Signalen. Ne? Also die Frage ist ja, wie kann man Nahrungsmittelinformationen, und das gilt, wie gesagt, nicht nur für Nahrungsmittel, ja, das ist ein großes Thema, wie man Informationen so an den Verbraucher kriegt, dass es auch eine Verhaltensrelevanz für den Verbraucher hat. Ja? Und dass er halt diese Informationen, die er da bekommt, tatsächlich auch in eine Handlung überführen kann oder eine Handlungsänderung überführen kann. Ja, und es gibt verschiedenste Arten von Nahrungsmittelauszeichnungen, ne, die hier sehr detailliert sind. Ja. Häufig haben die eine arbiträre oder vom Hersteller gewählte empfohlene Portionsgröße. Ja, das ist auch ein Thema, was viel diskutiert wird. Und dann von dieser empfohlene Portionsgröße wird dann angegeben, wie viel Prozent des täglichen Bedarfs dann von den verschiedenen Anteilen wie Fett oder Zucker oder Salz darin enthalten ist. Ja. Und häufig bei uns verwandte Auszeichnung ist diese hier von GDA, ja, die was Ähnliches enthält, ja, auch eine arbiträre Portionsgröße und dann Informationen über Kaloriengehalt, Zuckergehalt, Fettgehalt, gesättigte Fette und Salz. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es dann sehr plakative Signale, was wir auch viel gehört haben, sicherlich, das sind dann solche Ampelsignale, ne, die zusätzlich noch signalisieren, dass das ein Produkt ist, von dem sollte man vielleicht nicht so viel essen oder von dem kann man unbedenklich viel essen. Ja, und wir haben das jetzt hier in dieser Studie mal verglichen, wie die Probanden denn darauf reagieren. Ja? Und denn wir wissen aus einer Reihe von Studien, dass eben so die rein numerische Präsentation von Informationen, ja, wo immer gesagt wird, man muss die Leute informieren, dann treffen sie schon die besten Entscheidungen, eben nicht so gut wirkt in der Verhaltensänderung. Ja, und was wir wissen, das zeigte ich vorhin an dieser Studie von Todd Hare bei den Selbstkontrollleuten auf Diät, dass eben diese Bewertungsprozesse im Gehirn dynamisch ablaufen. Ja, das heißt, ich rufe nicht nur so einen Wert für einen bestimmten Schokoriegel aus meinem Gedächtnis ab, ja, sondern der wird dynamisch zum Zeitpunkt, wenn ich diese Entscheidung treffe, sozusagen berechnet. Ja, das heißt, er kann zu dem Zeitpunkt auch verändert werden. Und die Frage war jetzt, können solche Signale, ja, solche Kontextinformationen eben vielleicht implizit dazu führen, dass die Leute mehr auf den Gesundheitsaspekt achten, dass sie gar nicht so sehr explizit darauf hinweisen muss, ja, sondern dass so ein Signal, wenn es sehr salient ist, vielleicht das automatischer macht. Ne? Das heißt, wir haben diese beiden Auszeichnungen hier miteinander verglichen und die prinzipielle Idee ist, dass es an sich keinen Unterschied geben sollte zwischen diesen beiden Arten der Auszeichnung, ne? Wenn die Leute einfach nur die Informationen lesen und verarbeiten. Wir hatten also 100 verschiedene Produkte hier, das waren jetzt hier Fertigprodukte, weil es reale Informationen waren. Das ist halt für unverpackte Produkte schwierig. Deswegen waren das alles so Fertigprodukte, dann mit den realen Informationen der Hersteller. Wir hatten das unterteilt in hochkalorische und niedrigkalorische Produkte, die dann halt eher grün waren oder eher rot. Und jeweils korrespondierend so eine Ampelauszeichnung, ne, die quasi so ein bisschen Aufmerksamkeit dann darauf lenkt oder dekodiert für den Verbraucher, was denn jetzt was ist, was vielleicht eher gesünder ist. Und eine numerische Information, wo quasi die gleiche Information drinsteht, nur man muss es halt dann selbst lesen und dann verstehen und verarbeiten. Das Experiment lief dann sonst wieder gleich ab. Die Probanden gaben dann wieder ihre Zahlungsbereitschaft ab für diese Produkte, zahlten dann nachher 5 davon und nahmen die dann mit, während sie im Kernspintomographen lagen. Wenn wir uns jetzt das Verhalten anschauen, sieht man, dass die Art der Auszeichnung schon einen signifikanten Effekt hat auf das Verhalten. Ja? Das heißt, wenn man eine grüne Ampel nimmt, das sind jetzt hier diese healthy, also diese gesunden Produkte, die werden dann grün ausgezeichnet, sind die Probanden mehr bereit dazu, hier zu zahlen, wenn sie mit dieser Ampel ausgezeichnet sind, als wenn sie nur die numerische Information gezeigt bekommen. Und bei der roten Ampel, bei den ungesunden Produkten, zahlen sie weniger als für die korrespondierenden gleichen Produkte, wenn sie nur numerisch ausgezeichnet sind. Also hier findet man Verstärkung quasi dieses Effekt durch dieses salientere, aufmerksamkeitsziehende Signal. Was uns jetzt halt interessierte, ne, wie kommt das denn jetzt zustande? Ne? Und ich habe meine Hypothese ja eben schon gesagt. Die Idee war, dass dieses Signal quasi automatisiert dazu führt, dass man eher Selbstkontrolle ausübt. Und was wir fanden, ist, dass genau diese Struktur, die auch in Todds Studie da bei den Leuten auf Diät gefunden wurde, eben durch diese Ampelsignale stärker aktiviert wird. Ja? Und dann diesen ventromedialen präfrontalen Kortex beeinflusst. Das heißt, dort den Bewert dann für die vermeintlich ungesünderen Nahrungsmittel runterreguliert. Ja? Das heißt, solche salienten Signale können den Fokus der Aufmerksamkeit schon in Richtung gesünderer Nahrungsmittel oder zumindest in Richtung einer gewünschten Verhaltensweise variieren. Und das haben wir jetzt in einer Reihe von anderen, auch mit so Blickbewegungsstudien, das mache ich, habe ich jetzt aus Zeitgründen hier nicht mit drin, wo wir uns das auch nochmal näher angeguckt haben. Es ist tatsächlich so, dass diese Arten von salienten Signalen schon den Fokus tatsächlich mehr auf den Gesundheitsaspekt als auf den Geschmacksaspekt lenken. Ja? Und das quasi implizit, ohne dass die Probanden jetzt tatsächlich mehr Selbstkontrolle ausüben müssen. So, als letztes, und dann bin ich auch durch, wollte ich noch eine Studie kurz vorstellen, weil ich die im Moment extrem spannend finde und vielleicht auch dann als Grundlage gleich auch für eine weitere Diskussion nehmen kann. Das ist nämlich die Interaktion zwischen Entscheidungsverhalten und Lebensstilfaktoren im weiteren Sinne. Im Speziellen ist das jetzt eine Studie, die wir zusammen mit der Sporthochschule in Köln planen und der Healthy Campus Initiative, also eine Art Gesundheitsmanagement für die Studenten, wo wir leicht übergewichtige Studenten einschließen wollen, die wir über ein circa halbes Jahr in eine Sportintervention einschließen. Das heißt, die gehen entweder in so ein Spinning-Training oder kriegen ein Faszientraining über 4 Monate. Das ist also die Kontrollgruppe. Ja, und wir wollen uns vorher und nachher eine ganze Reihe von Entscheidungsverhaltensweisen angucken, aber auch eine ganze Reihe von metabolischen Veränderungen. Und das werde ich jetzt nur ganz kurz noch anreißen, ja, weil das im Moment ein Thema ist, was extrem spannend ist, finde ich, und viel diskutiert wird. Wie Verhalten bestimmte metabolische Veränderungen im Körper hervorrufen kann. Ein sehr spannendes Thema, was vor ein paar Jahren vielleicht noch so ein bisschen esoterisch war, ist die Darmflora, also Mikrobakterien im Darm, die durch Ernährung stark beeinflusst werden und im Tiermodell auch wieder Verhalten beeinflussen können. Also es scheint ein bilateraler Zusammenhang zu sein. Das ist einer der Punkte, die wir uns hier stark anschauen wollen, wie diese Veränderung der Lebensverhältnisse zu einer Veränderung in Entscheidungsfaktoren führt und wie das durch bestimmte, sagen wir, biologische Systeme im Körper moderiert wird. Was ich also zeigen wollte heute, ist, dass Verbraucher eben keine körperlosen Agenten sind, ja, dass wir biologische Wesen sind. Ja. Ich hoffe, das haben Sie mir vorher schon geglaubt, aber das glauben Sie jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber dass eben die zugrunde liegende Physiologie natürlich unser Entscheidungsverhalten hier beeinflusst. Ja, und das eben sehr stark und nicht randomisiert, ja, sondern systematisch beeinflusst. Und eben diese verschiedenen Kanäle verstehen wir jetzt eben immer besser. Das habe ich versucht, an dem Beispiel dieser externen Signale zu illustrieren, ja, wie Marken, Designs, Werbung, Art der Darbietung von Informationen. All das hat Einfluss eben auf die Bewertung von Produkten. Und eben nicht nur auf die Bewertung, das heißt auf die Zahlungsbereitschaft, sondern tatsächlich auch auf die Wahrnehmung und den Konsum. Es gibt aber natürlich noch eine Reihe von offenen Fragen, das heißt, wir haben auch noch ein bisschen was zu tun. Eine ganz breite Frage ist die, wo man natürlich viel drüber reden kann. Wie können wir denn dieses Wissen nutzen, um Menschen zu gesünderen Lebensstilen zu bewegen? Was ein viel diskutiertes Thema ist und für das eigentlich auch größere Feldstudien teilweise gemacht, teilweise auch sicher noch nötig sind. Hier haben wir auch mit dem Institut für Kinderernährung in der Schulcafeteria mal mit solchen Ampelsignalen gearbeitet. Eine interessante Frage ist auch eben, welche Effekte oder welche biologischen Faktoren genau diese Effekte der Umwelt auf unser Konsumverhalten beeinflussen oder moderieren. Ja, Nahrungskonsum ist extrem stark metabolisch reguliert. Ja, das macht ja auch super Sinn, dass das so ist. Die Frage ist halt, wie beeinflusst unser Verhalten jetzt hier eben diese Metaboliten, diese Hormone, die in unserem Körper sind, und wie beeinflussen diese Hormone unser Verhalten? Und was spielen hier vielleicht sogar für andere Lebewesen wie diese Darmbakterien für eine Rolle? Und da muss man sich natürlich auch die Gedanken darüber machen, wie teilweise in bestimmten Kontexten man vielleicht auch regulatorisch stärker aktiv werden muss. Also gerade im Bereich von Kindern und Marketing ist die Evidenz meiner Meinung nach extrem stark, dass Kinder hier durch die Bewerbung von hochkalorischen Nahrungsmitteln stark beeinflusst werden. Und man sich hier überlegen muss, wie man mit diesem Wissen umgeht und was man dafür für Konsequenzen draus zieht. Ich möchte nicht schließen, ohne noch ein paar Leuten zu danken, also die extrem stark irgendwie in diesen Studien involviert sind. Laura Enax, die Doktorandin bei mir, die sich extrem mit diesem Thema der Ernährungsentscheidungen beschäftigt. Mathilde Kerstinge vom Institut für Kinderernährung, mit der wir gut zusammenarbeiten. Und Hilke Plassmann vor allem, mit der diese Placebo-Effekte bearbeiten. Und dann Ihnen noch danke für die Aufmerksamkeit und dann können wir es gerne noch diskutieren.
super spannend, finde ich jedenfalls. Also mal ganz abgesehen davon, dass ich den Part mit den Manipulationen ziemlich bedenklich finde, selbst wenn sie zum Vorteil der Konsumenten benutzt werden, habe ich auch ziemlich gute Ausreden mitgenommen aus den letzten 50 Minuten. Zum Beispiel Rabattrausch, Schokoladenaffinität, Hang zu ungesundem Essen, schnellen Autos. Ja, sorry, da ist mein Gehirn dran schuld. Genauer gesagt das Belohnungszentrum in meinem Gehirn. Und das ist ja wissenschaftlich erwiesen. Den Teil mit der Selbstkontrolle, den lasse ich jetzt mal weg. Katrin Ohlendorf war das für euch heute am Mikro. Den Vortrag Mythos mündiger Verbraucher hat Bernd Weber gehalten, Neurowissenschaftler aus Bonn. Und ihr da draußen füttert jetzt mal ein bisschen euer Belohnungszentrum. Es ist Samstagabend, euch fällt bestimmt was ein. Viel Spaß dabei.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.